Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen, ja auch jungen Gast, kann man sagen, heute im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Timo Zimmermann heute da ist. Hallo.
Ja, guten Tag und erstmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind auf dich aufmerksam geworden über einen Artikel, über den wir heute mal sprechen wollen. Und nicht über den Artikel, sondern natürlich auch über dieses Thema. Du bist Maschinenbauingenieur von Hause aus, aber darüber hinaus auch schon Fachbuchautor und auch als Dozent im Bereich Arbeitssicherheit unterwegs und vor allen Dingen mit einem großen Schwerpunkt. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Nische in der Nische Arbeitssicherheit. Du bist als Experte für die Qualifizierung von Fahr- und Steuerpersonal mobiler Arbeitsmittel unterwegs. Vielleicht kannst du einmal so grob umreißen, was das alles umfasst.
Ja, genau. Also wie ich auch dazu gekommen bin, ist im Endeffekt erblich bedingt und das sagt mein Vater auch schon immer. Also wir machen Lehrgänge, da komme ich gleich noch zu. Da erzählt mein Vater bei der Vorstellungsrunde auch immer, dass er so erblich bedingt in das Ganze reingerutscht ist. Das heißt, mein Opa hat das eigentlich schon angefangen, das liegt also irgendwie in der Familie. Da ist mein Vater da so erblich bedingt reingerutscht und ich bin da jetzt auch so erblich bedingt reingerutscht. Und wir sind, wie du schon sagst, in der Subnische, der sowieso schon Nische der Arbeitssicherheit unterwegs, und zwar in der Qualifizierung von Fahr- und Steuerpersonal mobiler Arbeitsmittel. Das klingt immer so ein bisschen sperrig. Ich weiß auch gar nicht, ob mobile Arbeitsmittel so jedem komplett ein Begriff ist. Das ist also quasi alles, was sich irgendwie bewegt, womit irgendwie Lasten transportiert und aufgenommen werden. Also Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Krane und Erdbaumaschinen wie Bagger und Radlader und Hubarbeitsbühnen. Bei uns im Portfolio ist dabei auch noch ein bisschen Anschlagen von Lasten und Ladungssicherung. Das ist, glaube ich, wenn ich nichts vergessen habe, so ungefähr alles. Und in diesem Bereich kennen wir uns halt, wenn ich wir sage, dann meine ich das IAG Mainz. Das ist das Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eben in Mainz. Das Mainz haben wir mit dazu ins Branding, sage ich mal, aufgenommen, weil es von der DGUV ja auch ein IAG-Institut gibt. Und da gab es ab und an auch mal Verwechslungen. Deswegen, wir haben nichts mit der DGUV direkt zu tun, obwohl wir natürlich oft mit ihr zu tun haben, weil da natürlich viele Vorgaben in dem Bereich gemacht werden. Und mit diesem Institut, wo ich als technischer Leiter mit dabei bin, beschäftigen wir uns eben rund um die Qualifizierung. Also wie muss ein Staplerfahrer oder eine Staplerfahrerin jetzt mal als Beispiel ausgebildet oder heutzutage spricht man eher von qualifiziert werden, damit diese Person dann sicher mit dem Arbeitsmittel umgehen kann. Was gibt es da für rechtliche Vorgaben? Was muss die Person für Vorgaben erfüllen, die eben diese Schulung durchführt? Und da ist eben ein Hauptpunkt, den wir machen, nämlich Lehrgänge, wo jemand hingehen kann. Und dort wird die Person dann zum Ausbilder oder zur Ausbilderin von Flurförderzeugführern zum Beispiel oder Kranführern weitergebildet. Das ist der eine Hauptpunkt, den wir machen. Und das andere ist, was sich super dazu anbietet, ist, dass wir Schulungsmaterial erstellen. Das können Broschüren sein, die man während so einer Schulung ausgeteilt bekommt, über sichere Gabelstaplerfahren. Oder das kann die PowerPoint sein, die an der Wand ist, mit dem der Ausbilder oder die Ausbilderin die Schulung gestaltet. Also alles, was so das Herz begehrt, wenn man irgendwie nur so eine Schulung in dem Bereich machen muss, das erstellen wir für den Rechtsverlag, wird das vertrieben. Und das sind so die beiden Hauptdinge, die ich und wir beim IAG Mainz machen. Und was auch dazu kommt, so ein bisschen wie bei euch, ist Beratung. Ja, wir haben da irgendwie Kompetenzen oder mein Vater und mein Opa haben sich da Kompetenzen und Wissen aufgebaut und das geben wir in Beratungen auch weiter. Aber weniger, bei euch ist das ja eher so ganzheitliche Beratung und auch Betreuung. Bei uns ist das eher, wenn es wirklich ganz konkrete Probleme gibt in diesem Bereich mobile Arbeitsmittel, eher konkrete Fragestellungen, eher kürzere Betreuung oder auch so Stellungnahmen, um damit die Unternehmen sich rechtlich absichern können. Ja, das machen wir so ungefähr. Das sind die drei Säulen bei uns. So Lehrgänge, Schulungsmaterial und
Okay,
noch ein
cool.
bisschen Beratung.
Bildet ihr die Ausbilder nur aus oder bildet ihr auch die Fahrer selbst aus?
Natürlich bilden wir hier und da auch Fahrerinnen und Fahrer aus, allein um Erfahrungen zu sammeln, habe ich das auch hier und da gemacht, weil ich finde das ein bisschen, ja, wenn man schon die Ausbilder ausbildet, dann sollte man auch mal die dann die Ausbilder wiederum ausbilden, ausgebildet haben. Aber hauptsächlich sind wir schon auf dieser, sag ich mal, Train-the-Trainer-Ebene unterwegs, ja, weil die Kapazitäten reichen auch gar nicht aus, dann noch so viele Schulungen dazwischen zu schieben. Deswegen sind wir hauptsächlich auf der Ausbilderebene unterwegs.
Du hast eben auch das Thema rechtliche Anforderungen nochmal angesprochen. Kannst du einen kurzen Überblick geben, welche rechtlichen Anforderungen es da gibt?
Ja, also das hängt streng genommen ein bisschen vom Arbeitsmittel ab. Also die DGÖV gibt ja Vorgaben, also die Unfallverhütungsvorschriften, die kennen ja wahrscheinlich viele noch, aber dann gibt es ja noch die DGÖV-Grundsätze und die DGÖV-Regeln. Das sind alles so Vorgaben, die die DGÖV macht. Und da gibt es dann eigentlich für jedes Arbeitsmittel, was ich gerade so genannt habe, Krane, Stapler und so, gibt es so einen Grundsatz. Und da ist meistens ein Abschnitt drin mit, ja, was muss eigentlich der Ausbilder oder die Ausbilderin für Anforderungen erfüllen? Und da steht dann meistens, wenn man es mal so verallgemeinert, drin, dass zum Beispiel der Ausbilder erstmal selbst Bediener sein sollte von dem Arbeitsmittel. Macht irgendwie Sinn, aber ist in der Praxis gar nicht immer der Fall. Ist ein bisschen wie, ja, wenn man Führerschein macht vom PKW, dann käme es auch ganz gelegen, wenn der Fahrlehrer das Auto auch selbst fahren kann. Das gäbe einem schon ein ganz gutes Gefühl, finde ich, macht Sinn. Deswegen ist das beim Gabelstapler oder anderen Maschinen auch nichts anderes. Und dann sind da viel allgemeine Anforderungen, sowas wie, ja, man muss halt auf dem Stand der Technik und sich auf dem Stand des Rechts befinden. Man muss die ganzen rechtlichen, die staatlichen Vorgaben, die berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, die Regeln der Technik kennen. Bei manchen Arbeitsmitteln ist auch ein Mindestalter drin, 24 Jahre, was mich tatsächlich noch von nicht allzu langer Zeit betroffen hätte. Ich bin erst 26 Jahre alt, dementsprechend, als ich angefangen habe, war ich noch nicht 24 und dann wäre das für mich schon wichtig gewesen. Und was ich immer ganz spannend finde, im Bereich der Flurförderzeuge steht tatsächlich drin, dass man Meister sein soll oder mindestens eine vierjährige Tätigkeit in gleichwertiger Funktion ausgeübt haben soll. Und das zeigt auch schon mal, dass ja dieser Job als Ausbilder oder Ausbilderin nicht mal so was ist, so eine Unterweisung, die man mal so nebenbei so kurz macht, sondern dass das von den Anforderungen her schon ein bisschen vergleichbar mit so einer Meistertätigkeit ist. Ja, sonst stünde das in den Voraussetzungen da so auch nicht drin. Das war es so ungefähr, wenn ich nichts vergessen habe an
Ja,
so
aber das betrifft,
Voraussetzungen.
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, betrifft das insbesondere die Ausbilder und nicht die Fahrer selber, ne?
Ach so, genau, ja, also das waren quasi die Voraussetzungen der Person, die wenn der Unternehmer jetzt wen beauftragen will, eine Ausbildung bei sich im Unternehmen zu machen, was diese Person für Anforderungen erfüllen soll. Und die
Ja,
eine, die ich
okay.
natürlich vergessen habe, die natürlich gute Werbung für uns ist, ist das tatsächlich als Anforderung oft drinsteht, dass man an einem Ausbilder, an einem Lehrgang für Ausbilder für das jeweilige Arbeitsmittel teilnehmen soll. Ja. Also kommen wir dann quasi ins Spiel, um diese Anforderungen abzuhaken.
Ja,
Aber
okay, verstehe.
an den Bediener an sich sind natürlich auch Anforderungen gestellt und das sind immer diese klassischen, mindestens 18 Jahre alt, körperlich, geistig, charakterlich geeignet zu sein für die Tätigkeit, ausreichend befähigt zu sein und beauftragt zu sein für das Steuern des Arbeitsmittels. Das ist quasi auf der Bedienerebene die
Ja, okay.
Anforderung.
Okay, verstehe. Jetzt hast du ja aus der Subnische, in der ihr euch befindet, nochmal so ein Schwerpunktthema rausgenommen, was ich eben sehr, sehr spannend finde. Da hast du einen Artikel auch zugeschrieben und der Titel des Artikels ist Ergonomie und damit verbundene Gefahren beim Steuern mobiler Arbeitsmittel. Und da würde ich jetzt gerne gemeinsam einmal reinschauen auf dieses Thema Ergonomie und die damit verbundenen Gefahren beim Steuern hybrider Arbeitsmittel. Wo das Thema Ergonomie ja ein sehr, sehr großes Thema ist und auch allen präsent ist, wenn es darum geht, Schreibtischarbeitsplätze quasi irgendwie ergonomisch einzurichten. Ja. Dass das aber eben auch eine Rolle spielt, ist irgendwie nachvollziehbar, auch beim Steuern von mobilen Arbeitsmitteln. Aber dass da wirklich der Blick drauf ist, glaube ich, ist tatsächlich noch nicht überall so, ne? Ja. Nimm uns mal mit, wie das so in deiner Wahrnehmung auch ist.
Ja, also bei uns geht es immer ganz, ganz viel um Sicherheit natürlich. Wir machen ständig Schulungen und sprechen eigentlich 95% der Zeit darüber, wie man das Fahrzeug sicher bedient. Weil die Gefahren, die man so vor Augen hat, wenn es jetzt um Gabelstapler geht, ist, ja, man fährt irgendwo gegen oder man macht tatsächlich große Fehler, großen Unfug und der Stapler kippt zur Seite. Das ist auch das, was man in der Presse dann mal hört. Baukran kippt auf Haus oder so. Das liest man dann mal so als kurze Schlagzeile irgendwie in der Presse, weil man dann natürlich offensichtlich sieht, ah ja, da ist irgendwas schiefgegangen, da ist ein Kran umgekippt, das sollte wohl nicht passieren. Das heißt, darum geht es sehr viel, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass es darum geht, dass sowas nicht passiert. Aber was dann halt ein bisschen hinten runterfällt, sind so die Gefahren, die eher so im Hintergrund schlummern. Und das ist eben Ergonomie. Und deswegen habe ich da mal einen Beitrag zu geschrieben, weil Ergonomie ein Punkt ist, der zum Beispiel dann zu vielen Berufskrankheiten führt. Also wenn die Ergonomie beim Staplerfahren nicht richtig beigebracht wird, da fängt es im Endeffekt schon an, oder das Arbeitsmittel nicht richtig ausgestattet ist, dann begünstigt das natürlich, dass irgendwie ja, Muskel-Skelett-Erkrankungen entstehen wegen zu häufigen Umdrehen oder dem falsch eingestellten Sitz. Das sind so die Hauptpunkte, auf die ich auch im Artikel drauf eingegangen bin. Das sind so die ganz simplen Dinge, die halt bei der Qualifizierung einfach manchmal hinten runterfallen, wenn man sich auf die sehr, sehr offensichtlichen Gefahren fokussiert und dann vergisst, dass bei ganz simplen Dingen Auf- und Absteigen, das ist auch immer so ein, also ein, ich will nicht sagen Lieblingsthema, aber so ein Thema, wo ich eher mal eine Minute zu viel drüber spreche, auf so Lehrgängen auch, als zu wenig, weil Auf- und Absteigen ist ein Thema, das ist ja total simpel, ja, wie steige ich auf so einen Stapler auf und ab? Aber wenn ich das jetzt einem kompletten Laien sage, steig mal auf diesen Stapler auf und steig mal von diesem Stapler wieder ab, dann wird diese Person das vermutlich falsch machen, ja, weil das nicht so ist wie beim Auto, man schmeißt sich da mal eben bequem ein bisschen rein, sondern da gibt es Haltegriffe und man sollte immer drei Punkte an diesem Stapler haben, also zwei Füße und eine Hand oder zwei Hände und eine Füße und ein Fuß und dann vor allem rückwärts aus dem Stapler wieder abzusteigen und nicht vorwärts rauszuspringen. So, und dann denkt man, ja, das ist ja irgendwie so lapidar, was ist das für ein lächerliches Thema, aber wenn man sich dann mal die Unfallzahlen anschaut, wenn es mal Auswertungen gibt, dann ist zahlenmäßig passieren die Unfälle bei sowas. Da kippt nicht alle zwei Wochen irgendwo ein Stapler auf die Seite, aber jeden Tag fällt irgendjemand vom Stapler runter irgendwie oder beim Aufprallen, weil er vorwärts abspringt, knickt er irgendwie um und verstaucht sich den Knöchel. Das heißt, zahlenmäßig passiert durch diese ergonomischen Sachen, die oft in zwei Sätzen erklärt sind, passieren zahlenmäßig aber sehr, sehr viele Unfälle und deswegen dachte ich, na, das ist doch mal ein Thema, wo man drüber schreiben kann.
Ja, ja. Jetzt hast du das mit dem Rein- und Raussteigen nochmal sehr, sehr detailliert erklärt. Wie ist das bei dem auch Einstellen des Sitzes? Ist das, ich sag mal, auch für diejenigen, die noch nie auch in einem Flurförderzeug gesessen haben, ist es auch wie in einem Auto, dass man da eben auch alle Möglichkeiten hat, vor, zurück, groß, klein, hoch, runter, die man eben auch machen kann, diese ergonomischen Einstellungen? Und wird das in der Praxis auch genutzt oder was ist da deine Erfahrung?
Ja. Also grundlegend hat man erstmal ganz selten, sage ich mal, wie bei Premium-Fahrzeugen irgendwie so eine elektrische Verstellung. Das hat man eher seltener, aber von den Freiheitsgraden, die der Sitz hat, sage ich mal, ist das ganz ähnlich. Also man kann die Sitze vor- und zurückschieben, man kann die Lehne auch oftmals einstellen. Aber fast das Wichtigste beim Stapler ist, und das ist der Unterschied zum Auto, dass man den Sitz auf das Gewicht des Fahrers oder der Fahrerin einstellen muss. Okay. Beziehungsweise sollte. Weil beim Auto kennt man es ja, man fährt über ein Schlagloch und man merkt das Schlagloch zwar, aber jedes Rad hat eine eigene Federung und deswegen wird das Schlagloch jetzt nicht 1:1 in den Innenraum des Fahrzeugs übertragen. Das heißt, der Rücken tut jetzt nach dem Autofahren klar vom längeren Sitzen weh, aber selten jetzt wirklich von den Schlaglöchern. Mhm. Beim Stapler ist das ein bisschen anders, weil wenn der Stapler an jedem Rad eine Feder hätte und die Räder sich total bewegen könnten, dann würde so ein Stapler wesentlich öfter auf die Seite kippen, weil der muss relativ starr auf dem Boden stehen, sag ich mal. Und dementsprechend hat ein Stapler keine Federung. Der Reifen federt ein bisschen. Manche Stapler haben dann irgendwie die Vorderachse ein bisschen in Gummi quasi gelagert, sodass sie ein bisschen entkoppelt ist. Aber wenn man es mal so vereinfacht sagt, hat ein Stapler keine Federung, bis auf den Fahrersitz. Und dieser Fahrersitz, der schwingt ein bisschen, wie man es von LKW oder Bussen kennt. Und der schwingt, muss natürlich anders schwingen, je nachdem, wie schwer die Person ist, die drauf sitzt. Ja, also ich bin zum Beispiel sehr, sehr leicht. Ich muss den Sitz immer komplett ins eine Extrem stellen, aber die nächste Person, die draufsteigt, muss es vielleicht ins andere Extrem stellen. Und wenn man das nicht macht, dann macht das am Anfang erstmal gar keinen großen Unterschied, denkt man. Aber wenn man dann wochenlang mit dem Stapler fährt, dann merkt man irgendwann, oh, plötzlich kriege ich immer mehr Rückenprobleme. Woran liegt das denn? Und das ist halt auch wieder so ein Thema, wo bei der Schulung, wenn man zum ersten Mal in der Praxis mit dem Gerät arbeitet, ist das für mich fester Bestandteil, wenn jede Person einsteigt, dieser Person einmal zu sagen, ja, guck mal, das ist jetzt so ein Hebel, den musst du rausklappen, jetzt ist da so ein Pfeil und den musst du jetzt so pumpen, den Hebel, dass der in der Mitte ist, dieser Pfeil. Und dann ist der Sitz für dich richtig eingestellt. Ja, und das finde ich, kostet nicht viel Zeit, verhindert aber im Endeffekt Berufskrankheiten und so indirekt kann so Ergonomie dann halt auch Unfälle verhindern. Da ist wieder das Umdrehen beim Rückwärtsfahren so das Thema. Hat man einen Spiegel im Stapler oder nicht? Ja.
Okay, verstehe. Wird das denn, im Normalfall, jetzt hast du ja schon gesagt, es gehört eigentlich mit in die Qualifizierung rein, richtig? Es gehört, muss da seinen Platz auch in der Qualifizierung finden. Der Ausbilder und dann natürlich auch in der Konsequenz weiter für alle, die dann am Ende des Tages auch fahren. Ne? Ist das was häufig so ein bisschen außer Acht gelassen wird in deiner Erfahrung? Weil das halt, ich sag mal jetzt, du auch gesagt hast, ne, nicht direkt halt das Umkippen oder die große Katastrophe mit sich bringt, sondern eben auch über viele, viele Momente dann eher zu einer Einwirkung führt.
Ja. Also auf Bedienerebene muss man sagen, das hängt ein bisschen vom Betrieb ab. Es gibt Betriebe, da hat jeder Bediener quasi mehr oder weniger seinen eigenen Stapler oder kann den ganzen Tag über einen einzigen Stapler benutzen. Da ist unsere Erfahrung, jawohl, da lohnt sich das am Anfang einmal den Sitz einzustellen, weil ich den ganzen Tag davon profitiere. Es gibt aber auch Betriebe, wo irgendwie ein Stapler von 12 Leuten benutzt wird, ständig im Wechsel und wenn es dann auf Zeit ankommt, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht immer benutzt wird, dieser ergonomische Aspekt, den uns der Hersteller so mitgegeben hat. Und da wäre dann zum Beispiel das ist dann nicht der Fall, dass man sagt, ja gut, bei uns im Betrieb funktioniert das einfach nicht mit dem Gewicht einstellen, sondern dann wäre die Überlegung, naja, nimmt man einen Sitz, der das automatisch macht, weil auch das ist, da geht die Entwicklung natürlich immer weiter. Das heißt, sobald ich den Stapler anmache, erfasst ein Sensor das Gewicht auf dem Sitz und dann wird automatisch irgendeine Pumpe, stellt mir dann die Federung so ein, dass es passt. Aber das kostet natürlich Geld und da sind wir wie immer beim Knackpunkt, auch wenn die Fahrer sich beschweren und sagen, ich habe keine Spiegel und wir fahren so viel rückwärts und, können wir nicht Spiegel an unsere Stapler anbauen? Denkt man, Spiegel kostet nicht viel, wenn man natürlich die ganze Flotte plötzlich mit Spiegeln ausrüstet, dann kostet es doch wieder. Was ich aber sehr, sehr, sehr verhältnismäßig fände, jetzt so eine ganze Flotte mal eben mit Spiegeln auszurüsten, auch wenn der Spiegel nicht vom Umdrehen entbindet, das ist auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, den man bei der Schulung, man darf den Leuten nicht den Eindruck vermitteln, wenn ein Spiegel in einem Stapler hängt, dann muss ich mich nicht mehr umdrehen. Mhm. Im Endeffekt das Gleiche, wie wenn man eine Kamera im PKW hat beim Rückwärtsfahren. Dann sagen die Hersteller auch meistens, ja, das ist eine schöne Unterstützung. Wo man ehrlicherweise sagen muss, auf dieser Kamera sieht man ja heutzutage viel, viel mehr, als wenn ich mich mit bloßem Auge, sag ich mal, umdrehe. Aber so streng genommen ist das alles nur eine Unterstützung. Und so ist es beim Spiegel definitiv auch. Wenn man sich mal in einen Stapler setzt und sich genau umguckt, dann sieht man meistens irgendwo schlecht leserlich in einer Ecke einen Aufkleber, wo drauf steht, rückwärtsfahren nach Spiegel verboten. Ja, das heißt, der Spiegel entbindet den Bediener nicht vom Rückwärtsfahren, aber er kann, sag ich mal, die Dauer des Umdrehens und auch die Häufigkeit des Umdrehens so ein bisschen senken, was dann ergonomische Vorteile hat, weil das Umdrehen, also so viele Unfälle passieren, weil man schon rückwärts fährt, ohne sich umzudrehen. Natürlich kann da dann jemand stehen oder da kann inzwischenzeitlich eine Palette oder so hingestellt worden sein. Die sieht man nicht, man fährt rückwärts, fährt irgendwo gegen oder im schlimmsten Fall gegen eine Person. Und diesen Unfall kann man verhindern, indem einfach ein Spiegel in diesem Stapler hängt, den der Fahrer entlastet, wodurch die Bereitschaft, sich dann doch einmalig wenigstens umzudrehen vom Rückwärtsfahren, viel höher ist. Ja, und deswegen ist die Ergonomie so ein Punkt. Ja, selten wird jetzt bei einer Unfallaufnahme am Ende geurteilt, die schlechte Ergonomie des Fahrzeuges war Unfallursache.
Ja, sind wir
das
mal ehrlich. Stimmt. Ja.
Das passiert nicht, aber es ist so eine versteckte oder kann eine versteckte Unfallursache sein, weil die Ergonomie dazu führt, dass der Fahrer einfach mehr belastet ist beim Arbeiten und deswegen unaufmerksam wird oder deswegen, weil er schon Rückenprobleme hat, weil er den Sitz nicht richtig eingestellt hat, weil er keinen Spiegel hat und deswegen dreht er sich nicht um und deswegen ist der Unfall passiert. Ja. Selbst wenn das genauso wäre, würde das in der Unfallaufnahme so nicht stehen. Aber man sollte es als qualifizierender, sage ich mal, auf dem Schirm haben, dieses Thema. Das ist jetzt nichts, wo man 3 Stunden drüber sprechen muss, aber manchmal sind es halt auch so 5 Minuten, die man mal über was spricht, die dann aber doch Großes bewirken können, sage ich mal.
Ja, aber ich glaube, das trifft es schon ganz gut, ne? Das würdest du niemals in der Unfallanalyse lesen können, weil die Unfallanalyse hört dann immer da auf, ja, irgendwie einigermaßen, also menschliches Fehlverhalten, ne? Irgendwie fehlende Sensibilisierung oder fehlende Aufmerksamkeit und damit ist die Unfallanalyse fertig, ne? Aber dass es eben auch die Ergonomie mit ursächlich sein kann, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja. Wie ist das mit dem Thema Anschnallen?
Was meinst du? Ob das Pflicht ist oder?
Ja, und genau, also ich glaube, jeder, der sich auch mal mit FFZ im eigenen Unternehmen beschäftigt hat, hat sicherlich mehrfach schon auch die Diskussion rund ums Anschnallen in FFZ durchgeführt und führen dürfen. Ja. Also zum einen ist es ja auch ein Awareness-Thema, ne? Also so ein, wie akzeptiert ist es? Und wie wird das in deiner Wahrnehmung mittlerweile auch in der betrieblichen Praxis gehandhabt? Und was gebt ihr dazu auch euren Ausbildern mit?
Ja. Ganz ähnlich wie bei euch wahrscheinlich. Also das ist immer wieder so ein Reibungsthema. Diese eine Handbewegung, die ja eigentlich irgendwann in Fleisch und Blut übergeht, wo es aber doch sehr große Widerstände teilweise gibt, wenn ein Betrieb plötzlich sagt, obwohl es schon immer so war, ja, von wegen, man muss sich anschnallen, und plötzlich verschärft ein Betrieb aber das Vorgehen, sage ich mal, und will das wirklich durchsetzen. Und was dann teilweise an Widerstand vom Bedienpersonal kommt, was das nicht alles an Zeit fressen würde und. Das ist auf jeden Fall das, was wir auch immer wieder wahrnehmen. Ja, auch wenn wir Rückfragen kommen, da kommt eigentlich immer die Frage, ja, muss man sich anschnallen? Und da muss man sagen, in den allermeisten Fällen kommt man allerspätestens über die Gefährdungsbeurteilung zu dem Schluss, dass man sich anschnallen muss, wenn nicht sogar schon vorher quasi rechtlich vorgegeben ist, ob man sich anschnallen muss, weil das hängt ein bisschen davon ab, habe ich eine geschlossene Tür oder habe ich so eine Bügeltür am Stapler? Wenn ich das alles zum Beispiel nicht habe, dann muss ich mich anschnallen, weil das dann mein einziges Fahrerrückhaltesystem ist. Das heißt, dann führt wirklich keine Argumentation daran vorbei, dass man sich anschnallen muss. Und selbst wenn man eine geschlossene Fahrerkabine hat mit geschlossenen Türen, schreiben die Hersteller zum Beispiel in die Betriebsanleitung, und das ist bei uns auch immer so ein ganz häufiges Thema, dass man am Ende des Tages so oft auf die Betriebsanleitung des Herstellers zurückkommt, die ja für uns auch schon eine relativ hohe rechtliche Vorgabe ist, also auch was Versicherungen und so angeht, die lassen sich dann auch gerne mal die Betriebsanleitung schicken und wenn da dann irgendwas drinsteht, was man missachtet hat, dann wird das teilweise schon als Vorsatz oder was auch immer ausgelegt und in dieser Betriebsanleitung steht dann drin, es wird empfohlen, trotz geschlossener Fahrerkabine den Gurt anzulegen. Ja, und dann, das ist immer auch so ein Thema bei uns. Naja, es ist ja nur eine Empfehlung, es ist ja nur ein Soll. Ja, aber wenn ein Unfall passiert und im schlimmsten Fall steht man vor Gericht oder was auch immer, dann wird aus so Soll-Vorschriften plötzlich ganz schnell etwas, ja, wo unangenehme Rückfragen kommen von wegen, ja, hier steht doch, man soll das machen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Und dann braucht man trotzdem ein gutes Argument, warum man sagt, ich habe mich an diese Sollvorschrift nicht gehalten. Ja. Und deswegen immer anschnallen. Es macht auch einfach Sinn, weil ich habe eine geschlossene Tür. Und jetzt kippt der Stapler um. Dann verhindert die geschlossene Tür, dass ich aus dem Stapler rausgeschleudert werde. Sehr sinnvoll. Verhindert diese geschlossene Tür denn aber auch, dass in dem Moment, wo der Stapler auf dem Boden aufprallt, ich von meinem Sitz gegen die, von innen gegen die Kabine geschleudert werde. Mhm. Und da gab es tödliche Unfälle, teilweise, wo ein Radlader oder ein Bagger, ich weiß nicht mehr genau, ist so eine Böschung runtergerutscht. Ganz langsam, ganz unspektakulär. Und ist dann unten zum Stehen gekommen. Fahrer tot. Unfallaufnahme, versucht das alles zu rekonstruieren. Niemand wusste, was passiert ist. Was im Endeffekt passiert ist, ist, der Fahrer war nicht angeschnallt. Und in dem Moment, wo unten die Böschung zu Ende war und der Bagger dann doch abrupt zum Stehen kam, wurde die Person von innen quasi gegen die A-Säule von der Fahrerkabine geschleudert, ungünstig auf der Schläfe aufgekommen, tot. Mhm. Dieser Unfall, also wäre die Person angeschnallt gewesen, wäre überhaupt nichts passiert. Sachschaden vielleicht am Bagger, aber der Person wäre überhaupt nichts passiert. Das heißt, es macht total viel Sinn, auch sich anzuschnallen.
Okay, ich verstehe. Ja, jetzt hast du auch im Vorgespräch nochmal gesagt, dass ihr auch durchaus die Herausforderung, nicht nur ihr, sondern eben auch dann die Ausbilder selbst, die Herausforderungen mit einer zunehmenden Diversität der Schulungsteilnehmer habt. Ne? Worauf bezieht sich das? Ist das ein sprachliches Thema? Ist das ein Ausbildungsthema? Wo stellt ihr das fest und wie begegnet ihr dem auch oder macht ihr eure Ausbilder fit, dass die dem gut begegnen können?
Ja, das ist in allen Parametern, sage ich mal eigentlich. Also vom Alter, da ist der 16-jährige Azubi und da ist irgendwie der fast 60-jährige Kranführer, der schon seit 30 Jahren Kran führt, aber halt offiziell keinen Schein hat, wo der Chef dann sagt, naja, komm, setz dich doch mal in die Schulung mit rein, damit wir es quasi rechtens alles machen. Das heißt, Altersspanne ist schon mal total groß. Dann ist Bildungsstand natürlich auch so ein Thema. Manche Leute sind studiert, manche Leute haben überhaupt keine Ausbildung vorher, die kommen im Realschulabschluss hin. Erfahrungen auch, wie gesagt, der eine, der fährt quasi schon seit 30 Jahren Stapler, Kran, aber darf es halt offiziell eigentlich nicht. Das heißt, der hat schon total viel praktische Vorerfahrung. Und jemand anders kann nicht mal Auto fahren, was ja ganz häufig so ist. Und dann geht man aber irgendwie von seinem Wissen davon aus.
Echt?
Naja, ja, das ist natürlich, also gerade der Azubi, der das gerade irgendwie lernt im Rahmen seiner Lagerlogistik-Ausbildung. Es können nicht immer alle Auto fahren, aber man geht halt oft davon aus, dass man schon mal irgendwie so Fahrzeuge generell bedient hat. Und dann ist natürlich das Thema, was du auch schon angesprochen hast, ist das sprachliche Thema. Das kommt immer mehr. Das ist definitiv das, was am meisten im Wandel ist, natürlich über die ganzen Flüchtlingsbewegungen und so, dass natürlich das Thema Sprache die Leute teilweise schon vor große Herausforderungen stellt, weil die Schulungen sind ganz klassisch oft einfach face-to-face. Ja, tatsächlich noch oft einfach mit der PowerPoint vorne, wo man natürlich auch sagen kann, die PowerPoint ist natürlich auch nicht das Allheilmittel für so eine Schulung. Deswegen versuchen wir zum Beispiel auch immer in die PowerPoint, ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn du Vorträge hältst, diese Notizseiten, also diese Referentenansicht, die es da gibt bei so Präsentationssoftwares. Und da kann man ja alles Mögliche Schöne draufschreiben, sei es Hintergrundinfos für, falls Rückfragen kommen. Und wir benutzen das halt viel, um da auch Anregungen draufzuschreiben, wie man so eine Schulung interaktiv gestalten kann. Also Praxisbeispiele, mögliche Fragen, die man stellen kann, mögliche Gruppenarbeiten, die man an manchen Stellen vielleicht anstoßen kann, damit man von dieser, sag ich mal, Frontalveranstaltung ein bisschen wegkommt. Und das hilft dann auch schon beim Thema Sprachbarriere, wenn man die Leute wirklich mit einbezieht. Weil oft weiß man ja, das ist auch so das Problem, dass die Ausbilder oft gar nicht wissen, wer sitzt denn in meiner nächsten Schulung. Und dann sitzen da halt plötzlich drei Leute, die können perfekt Deutsch. Zwei Leute haben vor 2 Wochen ihren Deutschkurs erst angefangen. Und die anderen drei, die sprechen nur Rumänisch. So, und dann steht der Ausbilder oder die Ausbilderin vorne und muss jetzt mit dieser Situation irgendwie umgehen können. Und das ist teilweise schwierig. Da kann man mit Dolmetschern arbeiten, wo man aber schon mal sagen muss, wenn ich eine Schulung mit Dolmetschern mache, dann dauert die mindestens mal doppelt so lang. Ja, weil alles, was ich sage, muss übersetzt werden. Und das muss dann der Unternehmer oder die Unternehmerin erstmal bereit sein, quasi zu investieren, dass man plötzlich doppelt so lang braucht. Das heißt, die Themen, die haben wir alle auf dem Schirm und versuchen, die Leute so weit es geht fit zu machen, gerade was dieses Sprachbarrieren-Thema angeht. Aber das wird immer ein Thema bleiben, was einen so ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, weil ja, wenn man sich nicht perfekt versteht, dann
Ja.
leidet eine Schulung leider immer darunter. Aber trotzdem ist das natürlich wichtige und gute Integrationsarbeit, was die Leute im Endeffekt leisten, die dann so eine Staplerschulung machen und die Leute, die vielleicht ja hier irgendwie hinflüchten mussten, dann aber fit machen, hier auch etwas machen zu dürfen. Das heißt, das versuchen wir den Leuten auch mitzugeben, weil viele dann sagen, oh, das ist mir alles zu anstrengend und nee, das ist mir auch rechtlich nicht so, es ist mir zu heikel, weil im Endeffekt die Ausbilder unterschreiben ja am Ende, dass diese Person alles verstanden hat und jetzt einen Gabelstapler sicher einsetzen kann. Und natürlich ist
Ja.
das schwieriger, das mit so richtig gutem Gefühl zu unterschreiben, wenn man nicht ganz weiß, ist wirklich alles sprachlich angekommen. Und da versuchen
Ja.
wir den Leuten dann mitzugeben, naja, ihr macht da sehr wichtige Arbeit gerade, die sehr nötig ist für die Integration von vielen Personen, damit die arbeiten können, dürfen. Ja.
Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage daran angeschlossen gewesen, die du jetzt schon mal so ein bisschen mitbeantwortet hast. Sind sich denn die Ausbilder oder die Qualifizierer dieser Verantwortung auch bewusst, die sie damit haben, ne? Zu unterschreiben, ey, du kannst das jetzt.
Ja. Definitiv nicht immer. Das fängt eigentlich bei den Arbeitgebern an, dass die teilweise, wir haben ja ganz am Anfang über die Anforderungen gesprochen, dass die nicht kennen und einfach irgendwem, vielleicht einfach dem Fahrer, dem Gabelstaplerfahrer, einfach sagen, na guck mal, du fährst doch hier jetzt seit 5 Jahren so toll Stapler, du weißt ja alles, mach doch jetzt mal eine Schulung in dem Bereich. Und die gar nicht verstehen, dass da allein ganz viel methodisch-didaktische Kompetenzen relevant sind. Ja, weil klar, einfach eine PowerPoint vorlesen, das kriegt im Zweifel jeder irgendwie hin, aber eine gute Schulung ist dabei am Ende halt nicht rausgekommen und die Sicherheit hat das am Ende auch nicht groß erhöht, wenn halt nichts von dem Inhalt ankommt. Das heißt, das fängt oft wieder eine Stufe oben drüber an bei der Person, die den Ausbilder zum Ausbilden beauftragt, dass die schon nicht so ganz versteht, was die Qualifizierung eigentlich für einen Stellenwert für das Unternehmen hat. Und dann geht es beim Ausbilder dementsprechend auch weiter, so wie es einem vorgelebt wird. So denkt man dann auch manchmal, naja, ich mache da mal so eben so eine Schulung. Und dann sitzen die bei uns im Lehrgang und am Anfang kommen immer die rechtlichen Grundlagen und dann gehen die Augen teilweise doch relativ groß aus, wenn man dann natürlich auch davon berichtet, dass ich im Zweifel, wenn eine wirklich unzureichende Qualifizierung gemacht wurde und eine Woche später ein Unfall passiert, dann wird auch mal in Richtung des Ausbilders ermittelt. Und dann gibt es Ausbilder, die müssen sich vor Gericht verantworten. Und wir hatten zum Glück nur mit Ausbildern zu tun, die dann alles belegen konnten, von wegen, nee, nee, ich habe das alles in der vorgegebenen Zeit gemacht und ich habe alle vorgegebenen Inhalte, habe ich alle behandelt und hier, das ist auch alles schön dokumentiert, hier sind die Prüfungsunterlagen und, und. Und deswegen ist denen nie was passiert. Aber wenn man wirklich einfach das auf die leichte Schulter nimmt und sagt, ich mache mal in 2 Stunden hier so kurz eine Staplerschulung und stelle danach so einen Staplerschein aus und 3 Tage später passiert ein Unfall, dann ist da Verantwortung und potenziell Haftung auch mit verbunden. Und das ist den Leuten nicht immer klar. Und teilweise tritt dann sogar sowas ein wie von wegen, oh, das will ich ja aber vielleicht gar nicht. Weil das ist ja auch immer so ein Thema, wenn der Unternehmer alle Pflichten versucht abzuwälzen, dann sollte das ja eigentlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Also derjenige, der die Pflicht übertragen bekommt, eine Verantwortung übernehmen zu dürfen oder schrägstrich müssen, der sollte eigentlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, ob er diese Verantwortung tatsächlich wahrnehmen möchte oder nicht. Und das passiert ganz oft nicht. Ganz oft wird einfach von oben gesagt, du machst jetzt diese Schulungen. Und die Person muss dann da am Ende unterschreiben und wenn was passiert, sich eventuell unangenehme Fragen anhören. Und das ist nicht oft nicht so bekannt.
Ja, okay. Ja, sehr cool. Ich habe noch jetzt auch noch mal eine Frage mit dem Blick da vorne. Jetzt hast du ja einen sehr, sehr guten Einblick zur Qualifizierung von ja, den entsprechenden Personen. Was wäre so deine Empfehlung für jeden Unternehmer, wenn er eben Flohförderzeuge oder auch andere mobile Arbeitsmittel hat? Wie sollte er sich bezüglich der Qualifizierung aufstellen, damit er da einfach gut, also nicht nur rechtlich sauber, sondern auch einfach gut unterwegs ist?
Also das ist jetzt natürlich naheliegende Werbung für uns, dass ich einfach sage,
Das ist
schickt
auch
die
okay,
alle auf
dürft
Lehrgänge zu
ihr.
uns, alle zu uns natürlich. Nein, also
Aber
das hängt ein
einmal
bisschen
reicht
vom,
vielleicht nicht. Also
ja,
einmal
das ist,
qualifiziert.
genau, das hängt ein bisschen vom Betrieb ab. Großbetriebe würde ich immer empfehlen, tatsächlich, je nachdem, wie viele Leute halt nötig sind, schickt 1 oder 2 oder 3, je nachdem, wie groß der Betrieb ist, Personen, die vielleicht auch vorher schon irgendwie in der Ausbildung zu tun haben, vielleicht in anderen Bereichen, schickt die tatsächlich auf Lehrgänge. Das muss nicht zu uns sein, schickt die auf irgendwelche Lehrgänge, damit die dort alles Fachliche lernen, alles methodisch-didaktische lernen und vor allem für die rechtliche Absicherung. Weil es passiert nach einem Unfall, gebetsmühlenhaft, dass abgefragt wird, naja, wer ist denn die Person überhaupt, die den Unfall verursacht hat? Durfte die den Stapler überhaupt fahren? Mhm. Ich nenne immer den Stapler als Beispiel, aber das ist beim Kran, beim Bagger, ist das alles das Gleiche. Durfte die Person den Stapler fahren? Und dann kommt auch oft die Frage, wer hat denn diese Person qualifiziert dafür, dass sie das kann? Und da ist dann der Ausbilder im Spiel. Und da ist immer sehr schön, einfach ein Zertifikat vorlegen zu können, von einem Lehrgang zu sagen, hier, diese Person war auf diesem Lehrgang, die war die richtige Person auszubilden. Weil da gibt es ja von ganz oben Arbeitsschutzgesetz und die Vorgaben, naja, jede Person, die halt eine Tätigkeit, jede Tätigkeit, die ausgeübt wird, darf nur von Personen ausgeübt werden, die dafür ausreichend befähigt ist. Ja, und das ist natürlich immer schön, die Befähigung dann einfach schwarz auf weiß da liegen zu haben. Das heißt, bei großen Betrieben ist das wirtschaftlich am sinnvollsten, eigene Leute zu haben. Bei kleinen Betrieben macht das keinen Sinn, wenn im Jahr ein oder zwei Leute geschult zu werden müssen auf so einem Gabelstapler, dann macht das für die nicht immer Sinn, die Leute auf einen einwöchigen Lehrgang zu schicken, sondern da kommt man dann um externe Dienstleister teilweise nicht drum rum. Und da muss man aber wirklich aufpassen, weil es externe Dienstleister, ja, die konkurrieren am freien Markt und da wird sich teilweise, was die Qualifizierungsdauer angeht, total runtergehandelt. Das heißt, eine Staplerschulung jetzt mal als Beispiel muss mindestens 2 Tage lang dauern. 2 Tage ist schon eigentlich unterste Grenze, wirklich sehr sportlich. Ja, aber das ist so, sage ich mal, akzeptiert und geduldet. Aber dann gibt es natürlich den externen Dienstleister, der sagt, naja, wenn ich aber nur Eintagesschulungen anbiete, kann ich ja doppelt so viel Schulungen machen, kann ich doppelt so viel Geld verdienen. Und dann gibt es Leute, also wir hatten schon wirklich, das habe ich in meinen wenigen Jahren bei der Arbeitssicherheit hier wirklich gelernt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt nichts, worauf Leute nicht irgendwie auf Ideen kommen, irgendwas Vorschriftswidriges zu machen. Weil wir hatten tatsächlich Dokumente vorliegen, wo Leute bei einem externen Dienstleister waren und ein 7-minütiges Schulungsvideo war die Qualifizierung zum Staplerfahren. Und die haben dann am Ende einen Staplerschein. Nein, echt? Die haben keinen Stapler gesehen in der Praxis. Die haben auf keinem gesessen. Okay. Und die hatten einen Staplerschein. Und die Leute gehen dann mit diesem Staplerschein in einen Betrieb und sagen, ich bin qualifizierter Staplerfahrer. Bitte stellen Sie mich ein. Ja, und dann ist es als Unternehmer auch immer so ein Ding, wenn man sich da blind drauf verlässt, kann das auch richtig in die Hose gehen. Und deswegen, es gibt super gute externe Dienstleister, aber da sollte man aufpassen, dass man sich vorher mal ganz kurz schlau macht, Moment, wie lang muss eigentlich so eine Schulung sein? Weil das ist so der häufigste Fehler, der dann gemacht wird, damit man nicht immer nur das weniger Geld sieht, was man ausgeben muss, sondern auch ein bisschen die Weitsicht hat, dass diese Person, die ich auf diese Schulung schicke, am Ende tatsächlich auch qualifiziert zurückkommen soll. Nicht nur rechtlich, ich habe da irgendeinen Schein in die Hand gedrückt bekommen, sondern ich kann das am Ende auch wirklich einigermaßen gut bedienen. Und da gibt es wirklich leider Leute am Markt, die auch den internen Trainern, sage ich mal, ein bisschen das Geschäft versauen, weil wenn der Unternehmer sieht, es gibt da einen externen Dienstleister, der macht mir diese Schulung an einem halben Tag. Und dann sagt der interne Ausbilder, nein, ich brauche dafür mindestens 2 Tage. Dann denkt sich der Unternehmer im Zweifel, hä, aber warum denn? Da gibt es doch jemanden, den ich beauftragen kann, der macht das an einem halben Tag. Also scheint das doch auch vernünftig zu sein. Warum brauchst du dafür 2 Tage? Ja, und dann muss der Ausbilder erstmal argumentieren und von der Sinnhaftigkeit und von den rechtlichen Hintergründen und so weiter und so fort.
Ja. Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass man so lange auch über das Thema Qualifizierung von Fahrpersonal, Fahrersteuerpersonal sprechen kann.
Hoffentlich nicht zu lang. Ich bin ein bisschen so eine Laberbacke.
Aber du hast mich eines Besseren belehrt und es waren jetzt echt viele spannende Punkte auch nochmal dabei, wo ich auch noch was dazu gelernt habe. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wie findet man euch? Unter www.iag Mainz oder?
iag-mainz.de.
Okay, für alle, die noch Fahr- und Steuerpersonal, Ausbilder auch ausbilden müssen, dürfen sich gerne mit euch in Verbindung setzen und werden da auf jeden Fall kompetent beratend.
Genau.
Okay, ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute hier im Podcast und mal Einblick in dieses spannende Thema gegeben hast und euch natürlich weiterhin viel Erfolg und dass ihr viele gute, qualifizierte Leute noch ausbilden werdet. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte nochmal und viel Erfolg euch bei den Wandelwerkern natürlich auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.